ARD Sounds.
Diese Kriegserfahrung mit Bombeneinschlägen in der Nähe, mit der Angst, es kann gleich auch dieses Haus treffen oder das Haus nebenan, die saß in der Zeit schon tief.
So berichtet ein Deutscher von seinen Kriegserfahrungen aus dem Iran. Sehr, sehr eindrücklich.
US-Präsident Trump ist in Peking gelandet. Sehr große Diplomatie ist da wohl gefragt.
Und natürlich hören die gegenseitigen Attacken im Ukraine-Krieg nicht auf.
Wenn die USA als Schutzmacht unzuverlässiger werden, wie kann sich Europa selbst helfen?
Und sogar der European Song Contest steht im Schatten des Krieges im Nahen Osten.
Hallo, ich bin Ulrike Ufer aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Klaas Christoffersen. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 13. Mai um 15.30 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Selten genug hören wir ja mal aus erster Hand, wie es im Iran ist in den Tagen des Krieges. Jetzt gibt es aber ja mal die Gelegenheit, unzensiert zu erfahren, wie es einem Deutschen in Teheran ergeht.
Genau, ein Bundesbürger, der seit Jahrzehnten mit seiner iranischen Frau in Teheran lebt, hat sich geäußert. Er soll auf eigenen Wunsch hier Ludwig heißen. Dass der Deutsche einen Decknamen wählt, sagt ja auch schon vieles. Uwe Lüb aus dem Studio Istanbul hat mit Ludwig gesprochen, der inzwischen wieder in seiner Heimat ist.
Die Geräusche der Kampfflugzeuge und Bombeneinschläge hat er noch im Ohr.
Wir haben dann immer mitgezählt. Einmal sind wir bis 20 gekommen, also 20 Einschläge hintereinander.
In Wirklichkeit heißt er nicht Ludwig, aber er möchte seinen Namen lieber nicht im Radio hören. Wer weiß schon, wie lang der Arm des Regimes ist und wen es, warum auch immer, ins Visier nimmt. Schon im Januar ist Ludwig schockiert, als Tausende oder sogar Zehntausende Menschen bei Protesten niedergeschossen werden. Einige Wochen später dann der Krieg von außen.
Bei mir persönlich hat sich das in Form von Unsicherheit breit gemacht und dann kriegte ich richtige Attacken, Atemattacken, dass ich Angst hatte, ich kriegte keine Luft mehr.
Auch die Internetblockade setzt ihm zu. Messenger-Dienste, E-Mails, Telefonieren übers Internet, all das geht nicht mehr.
Das war psychisch schon sehr stark eine Belastung, hat mir viel ausgemacht. Wie abhängig man von solchen Kommunikationsmedien ist, vom Internet und so weiter, das habe ich da so richtig gespürt.
Über seinen Mobilfunkanbieter in Iran kann Ludwig immerhin Zusatzpakete für Telefonate nach Europa kaufen und so Angehörige in Deutschland informieren. Mehr kann er nicht tun, denn er sitzt fest. Sein Pass liegt für die Erteilung seiner Aufenthaltsgenehmigung bei den Behörden. Während der Bearbeitungszeit greifen Israel und die USA an. Einige Behörden werden bombardiert, andere schließen vorsorglich.
Also ich hatte meine Hoffnung, dass ich meinen Pass jemals wiedersehen würde, eigentlich schon aufgegeben.
Nach 3 Wochen Warten und Krieg halten es Ludwig und seine Frau nicht länger in Teheran aus. Sie gehen aufs Land in das Dorf von Ludwigs Schwiegermutter. Auch dort erreichen ihn Erzählungen der Opfer des Krieges, wie die der einzigen Überlebenden von 10 Menschen, die gemeinsam die Stadt verlassen wollen.
Eine von diesen Frauen musste länger arbeiten und ist etwas später nach Hause gekommen, von wo die losfahren wollten. Und da war das Haus platt. Und ihre neuen Freunde waren tot.
Ludwigs Wunsch, aus Iran auszureisen, wächst. Durch Beziehungen bekommt er nach Monaten seinen Pass zurück. Er kann gehen. Aber seine Frau möchte bleiben. Bei der Mutter, den anderen Angehörigen, den Freunden, in ihrem Land.
Ich musste sie am Ende regelrecht überreden. Übersagen, ich möchte, ist meine Frau, ich möchte nicht alleine nach Deutschland gehen.
Sie werden zurückgehen nach Iran irgendwann, wenn zumindest aller Voraussicht nach nicht wieder Bomben fallen. Auf einen Regimewechsel hofft er nicht mehr, sagt Ludwig. Zu viele müssten sich, statt zu protestieren, erstmal buchstäblich um das Überleben ihrer Familien kümmern. Andere lehnten das Regime zwar ab, aber noch mehr lehnten sie Angriffe auf ihr Land ab.
Meine Wahrnehmung ist nicht, dass es eine irgendwie unter der Oberfläche wachsende Widerstandsbewegung gibt. Eher das Gegenteil.
Und doch gibt es sie, die Stimmen derer, die sich sogar neue Angriffe wünschen, bis das Regime endlich fällt. Wie viele das sind, kann niemand sagen. Ebenso wenig, wie viele sich nach den Erfahrungen im Januar nicht mehr trauen, noch einmal in Iran zu demonstrieren.
Und damit von den Alltagssorgen einfacher Bürger zurück zur ganz großen Politik. US-Präsident Donald Trump ist für die nächsten 2 Tage in der chinesischen Hauptstadt Peking. Er ist vor kurzem gelandet.
Genau. Den für März geplanten Besuch hatte Trump ja wegen des Iran-Kriegs abgesagt. Bei den Gesprächen zwischen Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi dürfte dieser Krieg aber auf der Agenda stehen. Außerdem dürfte es um den Handelsstreit der beiden größten Volkswirtschaften der Welt und um weitere Streitpunkte gehen. Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai hat die Details.
Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen bereitet sich die chinesische Hauptstadt Peking auf den Staatsbesuch vor. Das erste Mal seit knapp 9 Jahren kommt ein US-Präsident nach China. Erneut ist es Donald Trump, der zuletzt während seiner ersten Amtszeit zu Besuch war. China hat sich verändert. Trump hat es dieses Mal mit einem stärkeren China zu tun, sagt Wang Yiwei, ein chinesischer Experte für internationale Beziehungen von der staatlichen Pekinger Volksuniversität. Die Welt schaue auf China, so titeln chinesische Staatsmedien. Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping sei eine Chance auf Stabilität in der Welt, so Chinas staatliche Volkszeitung. Xi Jinping gibt selten vorab Bekundungen, dieses Mal schon. Er deutet an, auf der Welt gäbe es genug Platz für China und die USA. Vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, freundliche Vorzeichen oder Strategie? China sollte Trump nicht das Gesicht verlieren lassen, bevor er kommt oder während er hier ist. Das heißt nicht, dass China nicht viel von dem Treffen profitieren wird. Aber Chinas Führung drängt Trump nicht in die Enge, denn das wäre nicht klug, meint Alicia Garcia Herrero, Chefökonomin der französischen Investmentbank Natixis. Die Liste der Streitthemen ist lang. Sie reicht von einem Wettstreit über Technologieführerschaft, über Handelsstreitigkeiten bis hin zur Frage im Umgang mit der demokratisch regierten Insel Taiwan, die China für sich beansprucht. Auch der Krieg im Iran dürfte auf der Agenda stehen und Trump laut Beobachtern in seine Verhandlungsposition schwächen. Im Handelsstreit, den Trump mit hohen Zöllen angefangen hat, sei China in einer besseren Position, sagt Alicia Garcia Herrero. Trump habe China unterschätzt, vor allem den Hebel bei seltenen Erden, den Rohstoffen, die für Zukunftstechnologien gebraucht werden und von denen die Welt von China abhängig ist.
China has enough leverage in terms of
China hat genug Druckmittel in Form der kritischen Abhängigkeit der USA von China. Trump hat seinen Handelskrieg falsch eingeschätzt. Dieser ist eher zu einer Belastung als zu einem Vorteil geworden. Und deshalb ist seine Reise nach Peking jetzt eine Reise ohne Trümpfe, ohne Ass im Ärmel. Im vergangenen Jahr haben sich die USA und China gegenseitig mit hohen Zöllen und Exportkontrollen überzogen. Ein Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea konnte die Situation vorübergehend entspannen. Gelöst ist der Handelsstreit noch lange nicht. Besonders Trump steht innenpolitisch unter Druck. In den USA stehen im November Zwischenwahlen an. Trump will einen erfolgreichen US-China-Gipfel. Dazu muss er ihn als Erfolg verkaufen, so Alicia Garcia Herrero. Was ist einfach zu erreichen? Sojabohnen, Landwirtschaftsprodukte etwa und mehr Aufträge für die Flugzeuge von Boeing. China wird ihm bestimmt etwas abkaufen. Aber werden die Märkte das als Erfolg werten? Ich glaube nicht. Chinas Führung dürfte ihrerseits auf hochleistungsfähige US-Computerchips drängen, die ihnen die Regierung in Washington versagt. Diese sind wichtig unter anderem für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Abseits des Handelsstreits wird erwartet, dass China das Thema Taiwan auf die Tagesordnung bringt. Das Parlament in Taiwan hat vor wenigen Tagen ein Gesetz zu seinen Verteidigungsausgaben beschlossen, welches auch Waffenkäufer aus den USA betrifft. Donald Trump hatte zuvor ein Waffenpaket an Taiwan von etwa 11 Milliarden US-Dollar angekündigt. Die chinesische Staats- und Parteiführung sieht die demokratisch regierte Insel Taiwan als eigenen Landesteil und droht regelmäßig mit Krieg, sollte es nicht zu einem friedlichen Anschluss kommen. Die USA erkennen Taiwan zwar nicht als souveränen Staat an, verkaufen der Demokratie demokratisch regierten Insel aber Waffen zur Selbstverteidigung. Für Chinas Führung ist das ein Tabu. Sollten die USA mit diesen Waffenlieferungen die rote Linie überschreiten, wird China auf verschiedene Weise Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. Es wird nicht nur den Handel betreffen, China könnte auch andere Mittel einsetzen, wie zum Beispiel den Verkauf von Waffen an den Iran oder Russland. So der staatsnahe Professor Wang Yiwei. Bisher streitet Chinas Führung ab, Waffen an Russland und den Iran zu liefern. Als gesichert gilt jedoch, dass Dual-Use-Güter aus China die beiden Länder erreichen. Das heißt Waren, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können.
Apropos Ukraine-Krieg, was hören wir denn von der Front?
Russland meldet wieder einen größeren Angriff mit Drohnen aus der Ukraine. Laut dem Verteidigungsministerium in Moskau wurden in der Nacht mehr als 280 Drohnen abgefangen und zerstört. Nach Angaben örtlicher Behörden sind östlich der Krim Trümmerteile auf eine Industrieanlage gestürzt und haben ein Feuer ausgelöst. Die Ukraine nimmt ja seit einiger Zeit verstärkt Öl- und Gasanlagen ins Visier, um so die russische Kriegswirtschaft zu schwächen.
Und wie ist es umgekehrt mit den russischen Attacken auf die Ukraine?
Auch Russlands Attacken gehen weiter. Unter anderem werden Angriffe aus dem Süden der Ukraine gemeldet. Laut den Behörden kamen in der Großstadt Kryvyi Rih mindestens 2 Menschen ums Leben. Mehrere weitere wurden verletzt.
Gucken wir doch mal genauer auf Europa. Bundesverteidigungsminister Pistorius war gerade zu Besuch in der Ukraine, um dort neue militärische Partnerschaften auszuloten. Und das eben kurz nach der Ankündigung von US-Präsident Trump, rund 5000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen zu wollen und nun doch keine Tomahawk-Marschflugkörper hier zu stationieren.
Pistorius gibt sich ja immer gelassen. Aber dennoch bleibt die Frage, wie können sich Deutschland und Europa in Sachen Sicherheit neu aufstellen? Darüber spricht David Krause in der heutigen Folge von 11KM, dem Tagesschau-Podcast, mit Anna Engelke, Verteidigungsexpertin im ARD-Hauptstadtstudio, die ja viele auch aus Streitkräfte und Strategien kennen. Hören wir mal rein.
Es sollen nun doch keine US-Marschflugkörper, zum Beispiel vom Typ Tomahawk, in Deutschland stationiert werden. Was steckt dahinter?
Vor 2 Jahren auf dem NATO-Gipfel in Washington hatte der damalige US-Präsident Joe Biden vergleichsweise überraschend dann Olaf Scholz gesagt, ja, hier übrigens, wir stationieren Tomahawks bei euch in Deutschland, das machen wir.
Zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg wollen die USA auch wieder Waffensysteme in Deutschland stationieren, die bis nach Russland reichen.
Marschflugkörper vom Typ Tomahawk, Flugabwehrraketen und neu entwickelte Überschallwaffen.
Donald Trump hat dieses Versprechen von Joe Biden nie wiederholt. Und von daher war hier so der Gedanke in Berlin, okay, Donald Trump hat noch nichts zu diesen Tomahawks gesagt, wollte aber auch keiner das Thema ansprechen, also weißt du, so besser so don't touch it. Und dann kamen jetzt halt diese Berichte, die US-Medienberichte, es war Reuters und die New York Times, die halt mit dieser Ankündigung von Donald Trump, dass 5000 Soldaten gehen sollten aus Deutschland, dass halt auch diese Tomahawks hier wohl nicht stationiert werden sollen. Wir in Europa haben keine Marschflugkörper oder keine Raketen mit einer mittleren Reichweite, also über 500 Kilometer bis über 2500 Kilometer hinaus. Und das ist eine Fähigkeitslücke hier in Europa. Und die Amerikaner verfügen über solche Waffen und wir in Europa aber nicht. Ja, es gibt auch die Überlegung, Tomahawks zu kaufen. Die Frage ist allerdings, ob das klappt.
Könnte das aber vielleicht auch zusammenhängen mit diesem Iran-Konflikt und den Kämpfen dort, dass die Amerikaner vielleicht gar nicht mehr so viel von diesen Tomahawk-Raketen haben und die jetzt ganz gut gebrauchen könnten?
Das ist in jedem Fall ein Bestandteil davon. Also im vergangenen Jahr war Boris Pistorius zu seinem Antrittsbesuch in Washington bei Pete Hegseth, dem amerikanischen Verteidigungsminister. Ich hatte die Gelegenheit, ihn zu begleiten. Und da hieß es auch schon, dass er mal gefragt hat, ob man die Tomahawks auch kaufen könnte. Ne? Weil man sich schon nicht so sicher war hier in Berlin, ob denn Donald Trump die noch liefern würde. Und da war ja noch keine Rede von einem Krieg, einem amerikanisch-israelischen Krieg gegen den Iran. Und jetzt mit dem Iran-Krieg scheint es auch so zu sein, als hätten die Amerikaner sehr viele Tomahawk-Raketen verschossen und dort eingesetzt. Und die müssen jetzt erstmal nachproduziert werden. Das dauert auch sehr lange. Also von daher ist deine Frage, ne, gibt es eigentlich noch genügend Tomahawks? Und ich glaube, du hast letztendlich so zwei Sachen. Das eine ist, sie haben nicht mehr ganz so viele Tomahawks. Die müssen nachproduziert werden. Und zum anderen ist die Neigung von Donald Trump nicht so groß, Europäer oder Deutsche mit Tomahawks zu versorgen.
Wie könnten denn jetzt die Europäer oder gerade im speziellen Deutschland diese Fähigkeitslücke, wie du sie genannt hast, wie könnte sie geschlossen werden? Gibt es in irgendeiner Form Kompromisse, andere Technologien?
Ja, also Europa hat ein eigenes Programm, um Raketen zu entwickeln. Da gehört Deutschland dazu, Frankreich, Italien, Polen, Schweden, Großbritannien. Und das hat den Namen ELSA, European Long Range Strike Approach, fürchterliche Abkürzung, also ELSA, das ist der europäische Ansatz für weitreichende Schläge. Und da geht es halt um Raketen- und Marschflugkörper, konventionelle Waffensysteme mit einer Reichweite von um die 2000 Kilometer oder auf jeden Fall über 2000 Kilometer. Und da wird halt dran entwickelt, aber das dauert noch. Also es gibt dieses Ziel, Raketen zu entwickeln. Und wie das aber bei uns häufig ist in Europa, es dauert sehr lange. Und deswegen ist jetzt auch noch nicht ganz klar, wie schnell da was produziert werden kann. Du hast Sicherheitsexperten, die sagen, also wenn sich Europa jetzt wirklich zusammenreißt und wenn man zusammenschmeißt und wenn man wirklich sagt, man nimmt sich das vor, dann könnte das schneller gehen. Aber an sich ist die Planung so bis in die Mitte der 2030er Jahre rein.
Das heißt ja aber, in den nächsten Jahren sind Europa und Deutschland weiterhin sehr abhängig von den USA.
Ja, eben weil sie diese Mittelstreckenraketen haben wie Tomahawks und Dark Eagle ist eine andere, also mit den längeren Reichweiten. Deswegen sind die USA wichtig. Wir bekommen auch so viel Intelligence, so Aufklärung. Da sind die Amerikaner sehr, sehr gut. Wir sind auch ganz klar auf die USA angewiesen, was den Schutz vor Atomwaffen, vor russischen Atomwaffen angeht. Das heißt immer der nukleare Schutzschild. Und da ist ganz klar, da sind wir Europäer ziemlich blank. Die Briten haben welche, die Franzosen haben welche, aber wir hier in Deutschland und auch in anderen europäischen Staaten haben keine Atomwaffen.
Ja, Europa, das liefert uns das Stichwort für das nächste Thema, nämlich den Eurovision Song Contest. Und eigentlich hat das ja in unserem sicherheitspolitischen Update hier nicht so viel zu suchen, denn das soll ja eigentlich eine unpolitische Veranstaltung sein, ein ziemlich fröhlich, trashiges Fest. Aber auch der Eurovision Song Contest bleibt von der großen Politik nicht verschont, Ulrike.
Nein, leider, leider nicht. Keine Bühne für den Völkermord. Unter diesem Motto haben Aktivisten Proteste in Wien angekündigt, der Stadt des Eurovision Song Contests in diesem Jahr. Der Protest richtet sich gegen die Teilnahme Israels. Wegen Israels Vorgehen in Gaza boykottieren auch 5 Länder den ESC. Die israelische Delegation wird in der Halle besonders geschützt. Kein anderes Land hat so viele Bodyguards dabei. Nils Dams hat den ersten Auftritt des israelischen Teams in Wien beobachtet.
Es geht los. In der ausverkauften Wiener Stadthalle. Good evening, Europe! Grüß euch! Parallel machen sich hinter der Bühne die Künstler aus 15 Ländern bereit, auch das Team aus Israel. Die Stimmung wirkt konzentriert, aber nicht übermäßig angespannt. Sänger Noam Bethan lächelt immer wieder.
Um ihn rum 5 Tänzerinnen aus Israel in ihren weiß-schwarzen Kostümen. Das ist soweit ganz normal. Alle machen sich natürlich hier Backstage warm. Der Unterschied ist, dass rund um das israelische Team hier mindestens 5, 6, 7, 8, 9 Personenschützer sind, die nicht so entspannt gucken wie die Künstler. Israel wird hier extrem gut beschützt.
Bei der großen ESC-Eröffnungsveranstaltung am Sonntag sagte er im österreichischen Fernsehen: Ich habe die tollste Zeit meines Lebens. Die Erfahrung, hier zu sein, ist unglaublich. Die Bühne ist riesig und ich habe eine großartige Crew und Tänzerin.
Thank you all for the support and for the love.
Dann der Auftritt. Im Publikum gibt es vereinzelte Buh und mindestens einen Stop the War in Palestine Ruf, der auch deutlich in der Fernsehübertragung und dem Video-Livestream zu hören ist.
Mm-hmm.
Auf ARD-Anfrage schreibt der ausrichtende österreichische Rundfunk in einem Statement:
Eine Person aus dem Publikum, die sich in der Nähe eines Mikrofons befand, äußerte lautstark ihre Meinung. Die Person wurde später nach weiterem Störverhalten und mehrmaligem Auffordern, dies zu unterlassen, aus der Halle gebracht.
Überwiegend bejubeln die über 10.000 ESC-Fans den Song von Noam Bethan aber. Michel, je te laisse partir, adieu ma belle. Je te laisse partir. Neben kleineren Protesten ist vor dem Finale am Samstag eine Demo gegen die Teilnahme Israels angekündigt. Die Veranstalter erwarten mehrere tausend Teilnehmer. ESC-Chef Martin Green sagte dazu bei einer Pressekonferenz: Für mich ist das ein Zeichen für eine gesunde Demokratie, dass unterschiedliche Standpunkte in derselben Stadt vertreten werden. Vielleicht kann die Welt davon lernen. Nach dem ersten Halbfinale ist klar, zu den 15 Finalisten beim großen Finale gehört auch Israel. Andere Delegationen fahren mit Bussen zurück in ihre Hotels, Israel mit einem von der Polizei geschützten Konvoi.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Klaas Christoffersen und bei mir im Studio war Ulrike Ufer aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.